Contemporary Past, die Vergangenheit in der Gegenwart. Der Podcast über prähistorische Archäologie, Geschichtspolitik und historisch-politische Bildung.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ferenc Kantor und ich begrüße euch herzlich zu der ersten Folge des Podcasts Contemporary Past. In dieser Folge, die den Titel Das kartierte Narrativ trägt, wollen wir uns mit Karten auseinandersetzen. Denn Karten sind in der archäologischen Praxis nicht wegzudenken. So sammeln wir auf der einen Seite Ergebnisse innerhalb von Karten, stellen diese visuell dar. Aber letztendlich erzählen Karten auch Geschichten und daher starten wir in dieser Folge mit der Frage nach Karten und Kartierungen in der archäologischen Praxis. Für die gegenwärtige Archäologie im deutschsprachigen Raum ist das Erkunden, Dokumentieren und Erforschen von prähistorischen Kulturdenkmälern und ihre anschließende Inventarisierung eine zentrale Aufgabe. Unter dem Stichwort archäologische Landesaufnahme lässt sich dies vorsichtig zusammenfassen. Karten, GIS, Vermessung, Dokumentation. Diese Schlagworte spielen daher in meinem beruflichen Alltag eine zentrale Rolle. Als Mitarbeiter einer Landesarchäologie bin ich regelhaft mit den unterschiedlichsten Formen der visuellen Darstellung von Bodendenkmälern beschäftigt. Bearbeite ich eine archäologische Fundstelle, werfe ich in einem ersten Schritt einen Blick auf die topografische Karte, um zu sehen, wo die Fundstelle überhaupt verortet wird. Bereits an dieser Stelle drängt sich die Frage auf, was sehe ich überhaupt? Was verbirgt sich hinter dem roten Punkt, der mir auf der Karte angezeigt wird? Um diese Frage zu klären, löst sich der Blick von der Karte und es beginnt die Sichtung des Ortsarchivs. Einzelfund, Siedlung, Hügelgräber und Ringwallanlage sind nur eine Auswahl der inventarisierten und auf der Karte visualisierten Bodendenkmäler. Visualisierung und Ortsakten interagieren hier miteinander, um mir die Frage danach zu beantworten, was ich sehe und was ich untersuchen möchte. Aus den Ortsakten erfahre ich, dass es sich um ein Hügelgräberfeld handeln muss. Aufgrund einer Meldung, die ich erhalten habe, weiß ich, dass die Fundstelle stark durch maschinelle Forstarbeiten gestört wurde. Mit diesen Informationen ausgestattet, errechne ich mit Hilfe eines GIS-Programms einen Laserscan des Geländes und beginne mit der Fernerkundung. Es zeigen sich bereits deutliche Zerstörungsmuster und mindestens 5 der 29 Hügel können nicht lokalisiert werden. Obwohl eine alte Kartierung aus den 50er Jahren mir anzeigt, dass es sich um eben 29 Hügel handeln muss. Nachdem alle zugänglichen Informationen zusammengetragen wurden, kann die Frage nach dem aktuellen Zustand jedoch noch immer nicht beantwortet werden. Meine Hilfsmittel ermöglichen mir zwar eine detaillierte Kartierung des Areals inklusive einer ersten Ansprache des Zustandes, jedoch bin ich gezwungen, meine Ergebnisse im Feld zu überprüfen. Bereits hier zeigt sich, dass die genutzten Visualisierungswerkzeuge kein Abbild der Verhältnisse vor Ort anzeigen können. Dafür sind viel zu viele Fragen offen. Diesen Ungewissheiten gilt es nachzugehen. Meine neue Karte ist also weniger Abbild der realen Verhältnisse, sondern vielmehr ein Vorschlag, auf dessen Basis weitere Arbeitsschritte möglich werden. Um die Gefährdung des Bodendenkmals konkret zu beschreiben, um hier mit Dennis Wood zu sprechen, the easiest way to unleash the power of the map would be to get real about the fact that maps are propositions. Dieses Beispiel aus der denkmalpflegerischen Praxis zeigt nur schlaglichtartig, welchen Stellenwert Kartierungen in der Archäologie haben. Besteht hier die Aufgabe noch darin, die Pflege und Schutz eines Bodendenkmals zu bewerkstelligen, spielen Karten aber auch in der Interpretation und der Vermittlung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse eine zentrale Rolle. An dieser Stelle sei mir ein kürzerer oder vielleicht auch ein wenig längerer wissenstheoretischer Exkurs erlaubt. Und zwar geht es im Folgenden um das Konzept der Immutable Mobiles in der Archäologie. Ich interagiere mit der Karte und die Karte interagiert mit mir. Wir bewegen uns gemeinsam in der Landschaft. In dem Sammelband Remapping Archaeology – Critical Perspectives – Alternative Mappings von 2019 schreiben Oscar Aldred und Gavin Lucas, Zitat, "They are more than just a representation, but are an active participant in movement. They play an active role, regardless of whether they are formally made as physical objects or are situated in the embodied mind through the way the bodily movement reenacts landscape knowledge." Halten wir bis hierhin fest, dass das Erstellen und Nutzen von Karten einen wechselseitigen Prozess des Austauschs darstellt. Die Karte wird damit zu einem eigenständigen Akteur, der jedoch nicht für sich alleine handelt, sondern erst in der Interaktion und durch die Einbindung in spezifische Handlungsmuster sein Potenzial entfalten kann. Erst nachdem wir gemeinsam diesen Prozess durchlaufen sind und die Karte um neue Ergebnisse angereichert wurde, wird sie für andere nutzbar und kann in weitere Handlungen eingebunden werden. Unternehmen wir den Versuch, diesen Transformationsprozess von Wissen näher anzusprechen und einzuordnen, liefert uns Bruno Latours Konzept der Immutable Mobiles, der unveränderlichen mobilen Elemente, einen möglichen Anknüpfungspunkt. In seinem 1986 erschienenen Artikel Visualization and Cognition – Drawing Things Together beschreibt der französische Soziologe, wie nicht bewegliche Dinge zu mobilen Wissensbeständen werden können. Diese mobilen Wissensbestände beziehen sich auf Dinge, die in ihrer geografischen Lage als unveränderlich angesehen werden müssen, wie beispielsweise Hügelgräber oder Ringwallanlagen. Durch den Vorgang der Dokumentation, bestehend aus Fotografie, Vermessung, Zeichnung, Kartierung und Beschreibung, werden die Hügelgräber jedoch mobil und bleiben dennoch unbeweglich. Nochmal Zitat Latour: "You can go out of your way and come back with all the places you passed. These are all written in the same homogeneous language, longitude and latitude, geometry, that allows you to change scale, to make them presentable and to combine them at will." Ein Umstand, der für bewegliche Dinge, wie beispielsweise Artefakte, nicht gelten kann, da diese aus ihrem Kontext herausgelöst werden müssen. In dem Moment, in dem die Hügelgräber transportabel werden, können sie mit anderen Hügelgräberfeldern verglichen werden. Kurzum, sie werden kombinierbar. Eine offensichtliche, jedoch folgenreiche Transformation findet hier statt. Denn erst diese ermöglicht eine wissenschaftliche Auseinandersetzung und legt den Grundstein für jede Interpretation vergangener Kulturen. Eine Beobachtung, die für die Interpretation archäologischer Ergebnisse im Hinblick auf eine Vergangenheitsrekonstruktion nicht zu unterschätzen ist. Die Kombinierbarkeit von Wissen allein reicht jedoch nicht aus. Verbleiben wir noch einen Moment bei Latours Immutable Mobiles. 1987 beschreibt Latour in einem Folgeartikel, der 2009 unter dem Titel "Die Logistik der Immutable Mobiles" auf Deutsch erschienen ist, einen Akkumulationskreislauf, der, Zitat, "es einem Punkt erlaubt, das Zentrum zu werden, in dem aus der Distanz auf viele andere Punkte eine Wirkung ausgeübt wird." Die nun im Raum stehende Frage ist: Wie kann das gesammelte Wissen aus der Ferne Einfluss auf die Gegebenheiten vor Ort nehmen? Verwandle ich meine Hügelgräber in einen transportablen, stabilen und kombinierbaren Wissensbestand, versetze ich mich in die Lage, diesen mit nach Hause zu nehmen. Dort angekommen, werden die gesammelten Daten mit den vorhandenen Datensätzen zusammengebracht und erschaffen somit einen neuen, stärkeren Datensatz. Jedoch ist nicht allein der Datensatz, der an Macht gewinnt. Vielmehr ist auch die Institution, der Ort, an dem das Wissen gesammelt wird, der auf Grundlage akkumulierten Wissens aus der Ferne Einfluss nehmen kann und damit in eine machtvolle Position versetzt wird. Latour fasst diesen Prozess mit den Worten zusammen, Zitat, "Wenn diese Konditionen erfüllt sind, dann werden eine kleine Provinzstadt oder ein unbedeutendes Labor oder eine mickrige Garagenfirma, die zunächst so schwach wie jeder andere Ort waren, zu starken Zentren, die aus der Distanz viele andere Orte beherrschen." Zitat Ende. Um bei unserem Beispiel der Hügelgräber zu bleiben. Der starke Ort, das Zentrum, zu dem die Hügelgräber gebracht wurden, kann nun aus der Ferne Entscheidungen treffen, die konkrete Auswirkungen auf den Ort haben. Beispielsweise könnte argumentiert werden, dieses Waldareal aus der forstwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen, um weitere Schäden zu verhindern. Zugegeben wirkt das Besprochene sehr abstrakt, doch liefert das Konzept der Immutable Mobiles einen wissenstheoretischen Ansatz, der eine Erklärung dafür liefern kann, wie das Wissen über unbewegliche Dinge von einem Ort zum anderen gelangt und darüber hinaus, wie eine Inwertsetzung dieses Wissens bewerkstelligt werden kann. Ferner zeigt sich in diesem Konstrukt eine Möglichkeit, Machtverhältnisse offenzulegen. Die starken Orte gelangen in eine Position, die es ermöglicht, auf Grundlage ihrer Autorität Erzählungen über die Dinge maßgeblich zu beeinflussen. Wissenschaftliche Institutionen, aber auch die Stube eines einzelnen Forschers können Beispiele für solche starken Orte sein. An diesen Orten entstehen Grundlagen für die Geschichten, die wir uns erzählen. Ihnen kommt somit die Aufgabe zu, schlüssige Narrative zu entwerfen und diese auch nach außen zu kommunizieren. Immer auf Basis Ihres akkumulierten Wissens und der daraus resultierenden Autorität. Verlassen wir nun aber das Feld der reinen Datenerhebung und wenden uns einem historischen, aber für die ideengeschichtliche Entwicklung der prähistorischen Archäologie wichtigen Beispiel für die Interpretation archäologischer Fundlandschaften zu. Genauer einem frühen und umstrittenen Fachvertreter, Gustav Kosina. Eine hervorragende nationale Wissenschaft. Als der deutsche Prähistoriker Gustav Kosina in seinem 1911 erschienenen Werk »Die Herkunft der Germanen zur Methode der Siedlungsarchäologie« den prägenden Satz, Zitat, »Scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen decken sich zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern und Völkerstämmen«, Zitat Ende, formulierte, konnte er sich sicherlich nicht vorstellen, welche Auswirkungen die These von in sich geschlossenen Volksgemeinschaften haben würde. Als glühender Verfechter völkischer Ideale war es ihm jedoch nicht vergönnt, die Auswüchse dieser ideologischen Denkrichtung mitzuerleben. Er verstarb 1931. Während der NS-Zeit fand eine sehr positive Rezeption Kosinas statt. Lieferte er mit seinen Thesen doch eine wissenschaftliche Legitimation völkischer Ideale. Er kann deutlich als ideologischer Wegbereiter des Nationalsozialismus angesprochen werden. Kosina prägte mit der Entwicklung des Begriffs der siedlungsarchäologischen Methode viele seiner Schüler und eröffnete der raumorientierten Erforschung materielle Kultur eine neue Perspektive, indem er die Verbreitung von Dingen im geografischen Raum mit real existierenden Siedlungsräumen gleichsetzte. Dies ergänzte er durch eine ethnische Deutung seiner Fundlandschaften. Für Kosina und viele andere Archäologen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war der Nachweis für eine Kontinuität im Raum verorteter Ethnien ein zentraler Aspekt wissenschaftlichen Interesses. Im Falle des jungen deutschen Nationalstaats standen dabei die sogenannten Germanen im Mittelpunkt der Fragestellung. Ziel war es, den Nachweis zu erbringen, dass es eine generationenübergreifende Kontinuität von den Germanen bis zu den Bewohnern des deutschen Nationalstaats gibt. Hierfür liefert Kosina die gewünschten Belege und versuchte überdies, diese Kontinuität möglichst weit in die Vergangenheit zu projizieren. Lassen wir Kosina hier am besten selbst zu Wort kommen. Zitat: Diese Methode bedient sich des Analogieschlusses, insofern sie die Erhellung uralter, dunkler Zeiten durch Rückschlüsse aus klaren Gegenwart oder aus zwar ebenfalls noch alten, jedoch durch reiche Überlieferung ausgezeichneten Epochen vornimmt. Sie erhellt die vorgeschichtliche Zeit durch solche, die in geschichtlichem Lichte stehen. Zunächst am besten die jüngsten, dem Beginn der Geschichte unmittelbar vorausliegenden vorgeschichtlichen Zeiten durch die benachbarte Frühgeschichte. Diesen so angesponnenen Faden der Erkenntnis vorgeschichtlicher Zeit lassen wir nun nicht wieder fallen, sondern spinnen ihn in immer ältere Zeiten hinauf. Zitat Ende. Mit dem Begriff der Germanenideologie lassen sich diese bis heute wirkmächtigen Erzählungen zusammenfassen. Zuletzt ist im Verlag der Bundeszentrale für politische Bildung der Band Germanenideologie, einer völkischen Weltanschauung auf der Spur erschienen, der sich konkret mit diesen ideologischen Strömungen beschäftigt und den aktuellen Forschungsstand zu dem Themenfeld zusammenfasst. Bereits seinerzeit war Kossina eine streitbare Persönlichkeit. Der ursprünglich aus der Germanistik stammende Wissenschaftler schaffte es trotz aller Widerstände, 1902 eine außerordentliche Professur für deutsche Archäologie an der Berliner Universität zu erlangen. Die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Erst 1928 wurde der erste ordentliche Lehrstuhl für Urgeschichte im damaligen Deutschen Reich in Marburg eingerichtet. Der erste Professor war Gero von Merhardt. Obwohl Kossinas Methode und Kenntnisse bereits damals starker Kritik ausgesetzt waren, hatte es jedoch seine Gründe, warum gerade für ihn dieser erste Lehrstuhl geschaffen wurde. Dies war nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass die Meinung und Inhalte der Urgeschichtsforscher bereits damals Eingang in die politischen Debatten gefunden haben. Die Urgeschichtsforschung galt nicht erst seit Kossinas gleichnamiger Publikation als eine hervorragende nationale Wissenschaft. Kossinas Zugang zur Vorgeschichte. Die archäologischen Disziplinen und insbesondere die Vor- und Frühgeschichte sind Zeit ihres Bestehens raumorientierte Kulturwissenschaften. Die prähistorische Archäologie entwirft auf Basis von materieller Kultur Vergangenheitsrekonstruktionen. Diese Rekonstruktionen beziehen sich regelhaft auf im Raum verortete Dinge, wie zum Beispiel Artefakte und Bodendenkmäler. Werfen wir nun aber einen kurzen Blick auf Kossinas Zugang zu den vorgeschichtlichen Quellenbeständen, denn dieser ist auf das Engste mit den Geschichten verstrickt, die seine Karten erzählen. Er zeigt einen stark objektorientierten Zugang zur Vorgeschichte. Demnach spielten für ihn insbesondere die einzelnen Objektgruppen wie Gewandnadeln, Lanzen, Schwerter oder Keramikgefäße eine zentrale Rolle für das Verständnis vergangener kultureller Erscheinungen. Aus den Verbreitungsgebieten der typologisch und chronologisch geordneten Dinge leitete er die einstigen Siedlungsräume, Grenzverläufe zwischen Territorien und Wanderungsbewegungen vorgeschichtlicher Gruppen ab. Diesem mit Hilfe der Kartierung zusammengefassten und visualisierten Vorgehen gab er den Namen die siedlungsarchäologische Methode, ohne jedoch dabei auf eigentliche Grabungsbefunde oder Siedlungsstellen Bezug zu nehmen. Er verließ sich ganz und gar auf das in den Museen gesammelte Material. Kommen wir nochmal zurück zu dem zuvor besprochenen Konzept der Immutable Mobiles. In dem bereits erwähnten Artikel »Die Logistik der Immutable Mobiles« schreibt Latour in Bezug auf die Aussagekraft von Elementen, die zwar auf den ersten Blick die Kriterien erfüllen, in einen Akkumulationskreislauf einzutreten, aber auf ihrem Weg in das Zentrum ihren Befundzusammenhang verloren haben, folgendes, Zitat, »Sogar jene Elemente, die wie Fossilien, Gestein oder Skelette die Reise aushalten, können bedeutungslos werden, sobald sie im Keller der wenigen Museen sind, die in Zentren gebaut wurden, weil ihnen nicht genügend Kontext beigefügt wurde. Zitat Ende. Kossina war sicherlich ein hervorragender Kenner des zu seiner Zeit in den Museen gesammelten Materialbestandes, doch eines war er sicherlich nicht: ein guter Feldarchäologe. Wie Hans-Jürgen Eggers in seiner erstmals 1959 erschienenen Einführung in die Vorgeschichte schreibt, Zitat, aber nie hat sich Kossina dem praktischen Museums- und Geländedienst gewidmet. Er hat nur ganz selten und dann ohne wesentlichen Erfolg eine Ausgrabung durchgeführt. Zitat Ende. Und es drängt sich der Verdacht auf, dass ihn die praktische archäologische Arbeit auch nicht wirklich interessierte. Eggers zitiert weiter eine kurze Notiz von Karl Schuchert, einem Zeitgenossen Kossinas. Die beiden verband eine fachliche Feindschaft. Während Kossina in der typologischen Methode verwurzelt war, zeigte Schuchert ein ausgeprägtes und fundiertes Können im Bereich der archäologischen Feldarbeit. Er formulierte einst den sehr schönen Satz, Zitat, »Nichts ist eben dauerhafter als ein ordentliches Loch«, Zitat Ende. Eine Formulierung, die salopp erscheint, aber hochgeschätzt werden sollte. Denn erst durch einen dokumentierten Befundkontext erhalten archäologische Objekte einen Aussagewert, ein Ansatz, der Kossina gänzlich fremd war. Nun aber zu Schucherts eigentlicher Notiz. Zitat, auch auf der Römerschanze hat mich Kossina nachher noch besucht, sich da allerdings mit seinem Schüler Blume, den er mitbrachte, eigentlich ausschließlich über die verschiedenen Scherbengattungen unterhalten. Die Holzkonstruktion im Wall und der Torgrundriss wurden mit kurzen Blicken abgetan. Ich sah damals schon, die Beobachtung im Gelände war nicht Kossinas Sache. Die Germanen im politischen Raum. Die Archäologin Susanne Grunwald beschäftigte sich aktuell in einer Reihe von Artikeln intensiv und kritisch mit archäologischer Kartografie und mit der Wirkung, die Kossinas Karten als Medium der Vermittlung entfalten konnten. In den Anfängen der archäologischen Kartografie konnte die Vorgeschichtsforschung bereits auf eine Reihe anderer sprach- und kulturwissenschaftlicher Kartierungsprojekte zurückgreifen. Diese nahmen regelhaft Bezug auf die amtliche und administrative Kartografie, die sich im späten 19. Jahrhundert entwickelte und 2012 von Grunwald in dem Artikel »Das ergab aber ein so buntes und wenig eindrucksvolles Bild« zu den Anfängen der archäologischen Kartografie in Deutschland ausführlich besprochen wurde. Durch den Bezug auf die amtlichen Karten- und Vermessungsgrundlagen allein erhielten die archäologischen Kartierungen bereits eine Autorität und stellten zwangsläufig einen Bezug der archäologischen Quellen zum nationalen Gebilde her. Moderne Territorien existierten nach unserem heutigen Verständnis nicht, bis politische Autoritäten anfingen, ihre Territorien zu vermessen und diese Grenzen auf Karten festzusetzen. Dennis Wood schreibt in Bezug auf eine hierarchische Raumordnung einen Gedanken, der zu unserem passend erscheint. Zitat: Hierarchies can of course be constructed without maps, but nothing like modern hierarchical territories existed before political authorities began their map-making. Modern hierarchical territories are hard to imagine without maps. Maps are the indispensable instruments of their construction. Zitat Ende. Grunwald schließt ihren Artikel mit der Feststellung, Zitat, damit leistete die prähistorische Kartografie einen wirkungsvollen Beitrag zur visuellen Neuformulierung des territorialen Imperativs. Zitat Ende. Einhergehend mit der völkischen Kodierung des Nationalen erfuhr die prähistorische Archäologie insbesondere in den Jahren nach 1914 eine deutliche Aufwertung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde diesem Forschungsfeld das Potenzial zugeschrieben, politisch relevante Inhalte zu liefern. Grunwald untersuchte in dem 2016 publizierten Artikel »Archäologischer Raum ist politischer Raum«, neue Perspektiven auf die archäologische Kartografie, nochmal intensiver die Verstrickung zwischen Archäologie und Politik. Kossina selbst verlangte von einer archäologischen Karte, dass sie, Zitat, auf den ersten Blick schon ein ungefähres Bild dessen vermittelt, was sie aussagen will, ohne dass es erst mühsamen Studiums der Einzelheiten bedarf. Zitat Ende. Anders ausgedrückt sollten die Karten verständliche Geschichten erzählen. Grunwald fasst dies sehr passend mit folgenden Worten zusammen. Zitat: Kossina verband sein archäologisches Kulturkonzept mit demjenigen des starken deutschen Nationalstaates. Und ferner: Dem Nationalstaat entsprach bei Kossina die Gesamtheit der Germanen und den einzelnen deutschen Staaten die germanischen Völkerschaften. Grundlage dafür war seine Überzeugung, dass sich scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen zu allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern und Völkerstämmen deckten und deshalb archäologische Einheiten restfrei mit historisch überlieferten Völkern und Stämmen korreliert werden können. Zitat Ende. Karten erzählen Geschichten. Das Beispiel Kossina zeigt exemplarisch, welchen Einfluss prähistorische Erzählungen haben können. Der Mensch ist stets auf der Suche nach Sinnzusammenhängen und strebt nicht erst seit der Moderne, diesen mit Hilfe unterschiedlicher Medien darzustellen. Trifft er auf Phänomene, die er sich nicht erklären kann, so versucht er Gedankenmodelle zu entwickeln, die es ihm ermöglichen, sich die Welt anzueignen. Nicht zuletzt mittels Form der Visualisierung. Individuelle und kollektive Erfahrungen, technische Innovation und Gründungsmythen sind nur wenige Beispiele für tradierte Erfahrungswelten. Auf das Wesentliche reduziert, handelt es sich hier um die Geschichten, die wir uns erzählen und die für unser gesellschaftliches Zusammenleben eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Als Teil der Geschichtswissenschaften rekonstruiert die Archäologie schlüssige Vergangenheitsbilder und liefert damit eine Form der Erzählung. Diese wissenschaftlichen Erzählungen sind Teil einer kollektiven Erinnerung und prägen somit maßgeblich Vorstellungen von Vergangenheit. Sie bieten eine mögliche Erklärung für die Frage nach dem, wer wir sind und woher wir kommen. Jan Johannes Mira publizierte 2019 einen Artikel mit dem Titel »Ursachen, Formen und Konsequenzen des Erzählens in der prähistorischen Archäologie – eine Synthese der deutschsprachigen Theoriedebatte«. Dort formuliert er eingangs vier Thesen, die erkenntnistheoretischen Grundlagen der prähistorischen Archäologie zusammenfassen und die bei der Interpretation archäologischer Quellen eine Grundlage bilden können. Erstens. Archäologische Quellen sind nicht selbstevident. Funde und Befunde sind stumm und können nicht wie Bücher gelesen werden. Erst eine Kontextualisierung und Analogieschlüsse ermöglichen eine Aussage, die über das rein Stoffliche hinausgeht. Zweitens. Archäologische Quellen sind fragmentarisch. Funde und Befunde zeigen lediglich Ausschnitte einstiger materieller Umstände. Erst durch eine kritische Auseinandersetzung mit den Auffindungsbedingungen spezifischer Objekte ermöglicht eine Interpretation, die über eine deskriptive Ebene hinausgeht. Ohne einen gut dokumentierten Befundzusammenhang können Dinge keine Geschichten erzählen. Drittens. Gesellschaften in prähistorischer Zeit werden aus einer ethischen Perspektive betrachtet. Vorgeschichtliche Gesellschaften können nicht von innen heraus beschrieben werden. Weder kann ein Forscher über teilnehmende Beobachtungen Grundlagen sozialen Miteinanders beobachten, noch kann auf einer sonstigen Ebene mit den Menschen kommuniziert werden, die hinter den überlieferten Dingen stehen. Viertens. Vergangenheit ist Teil der Gegenwart und kann nicht losgelöst von ihr erforscht werden. Forschende Persönlichkeiten sind immer eingebunden in die sozialen und kulturellen Systeme ihrer Zeit. Daher sollten Vergangenheitsentwürfe als gegenwartsgebundene Konstrukte verstanden werden, die sich in einem fortwährenden Wandel befinden und daher nie zur Gänze abgeschlossen werden können. Karten spielen nicht allein bei der Visualisierung und Inventarisierung eine gewichtige Rolle, sondern sind darüber hinaus eine zentrale Vermittlungsstrategie wissenschaftlicher Erkenntnisse. Karten spielen in unserem Alltag eine gewichtige Rolle, auch wenn diese oftmals eher als selbstverständlich wahrgenommen werden und selten hinterfragt werden. Karten gliedern den Raum und geben uns die Möglichkeit, uns in einer vermeintlich strukturierten und geordneten Umgebung zu bewegen. So erschaffen sie eine soziale Wirklichkeit und bilden vermeintlich real existierende Verhältnisse ab. Doch wie wir gesehen haben, sind Karten mehr als praktische Hilfsmittel zur Visualisierung und Inventarisierung von raumbezogenen Daten. Gustav Kosina und seine ethnischen Interpretationen können als Beispiel dienen, wie Karten genutzt werden, um eine ideologisch geprägte Erzählung zu untermauern. Dennis Woods kritische Auseinandersetzung mit Kartierungspraxen und Latours Konzept der Mutable Mobiles geben Konzepte zur Hand, die eine wissenstheoretische Grundlage bilden, archäologische Kartografie zu reflektieren und bereits bestehende Erzählungen einer Prüfung zu unterziehen. Das war die erste Folge von Contemporary Past. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffe, euch beim nächsten Mal wiedersehen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis bald.